Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn. Heute ist der 8. Juli 2020, also schon Mittwoch. Sorry dafür, dass am Montag der Podcast noch nicht angekommen ist. Ich hatte ein paar administrative Dinge hier zu klären bei Aktien mit Kopf im Office. Und das macht aber nichts. Natürlich kommt der Podcast wie gewohnt trotzdem für euch diese Woche online. Und zwar heute zusammen mit Michael Jakob von alleaktien.de. Ich habe schon sehr häufig über alle Aktien gesprochen, auch was die Vorteile von alle Aktien sind. Das heißt, ihr könnt euch ganz unverbindlich bei alleaktien.de/Kolja informieren über das Angebot. Die Jungs machen da wirklich eine hervorragende Arbeit, die ich zu 100% unterstützen kann. Und heute geht es mit Michael Jakob um The Trade Desk. Das ist eine Wachstumsaktie aus den USA. Und ich betone hier, wie auch immer wieder in anderen Podcasts und Aktienvideos, dass es sich bei Investitionen um Einzelaktien natürlich um starkes Risiko handelt, dass also Aktien immer ein Totalverlustrisiko mit sich bringen und dass alles, was wir hier zu dieser Aktie gleich sagen, nur unsere eigene private persönliche Meinung ist und keine Kaufempfehlung darstellt. Springen wir also jetzt gleich mal rein in die heutige Episode. Es ist mal wieder ein sehr spannendes Gespräch, wie ich immer finde, wenn ich mit Michael rede. Und ja, würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Herzlich willkommen hier zurück im Aktie mit Kopf Podcast. Lieber Michael, wir haben ja vor 2 Wochen einen Podcast schon gemacht zu Square. Mhm. Und ja, die Aktie ist tatsächlich nochmal ziemlich stark gestiegen seitdem. Glaubst du, das lag an unserer Analyse, oder?
Ja, man kann es schwer sagen. Erstmal vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast, Kolja. Es freut mich natürlich mega. Square haben wir ja am 22. Juni analysiert, vor ziemlich genau 2 Wochen. Und seitdem ist die Aktie tatsächlich um 17% gestiegen auf 107 US-Dollar. Kann schon sein, dass ein paar private Anleger in Deutschland die Zeit genutzt haben und zugeschlagen haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, wie viele Milliarden da investiert wurden.
Genau, ja. Also mittlerweile 43 Milliarden Dollar wert an der Börse. Und dann gibt es aber noch ein anderes Unternehmen, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Die sind auch noch nicht ganz so viel wert wie Square, aber auch gar kein kleines Small-Cap-Unternehmen mehr. Nämlich, wir sprechen über The Trade Desk. Und das ist ja eine Aktie, über die hast du auch selber schon eine Analyse geschrieben. Aber das ist ja so, wenn man sie das erste Mal hört, eine, die man eigentlich nicht so unbedingt kennt. Und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich The Trade Desk, wo kommen die her und was machen die genau?
Ja, sehr gern, Kolja. The Trade Desk ist ein US-amerikanisches Unternehmen, knapp 20 Milliarden US-Dollar an der Börse wert, Kurs von 450 US-Dollar. Und in meinen Augen genau diese magische Ten-Bagger-Kombination, die wir als Investoren immer suchen, mit hohem Wachstum und hoher Profitabilität. Und im Grunde machen sie meiner Meinung nach Werbung 2.0. Das bedeutet Werbung, die nicht nur messbar ist. Messbare Werbung gibt's ja schon. Facebook, Google, da kann man genau nachvollziehen, wie viel muss man pro Klick, pro View ausgeben. Sondern sie machen die Werbung auch vergleichbar erstmals. Das heißt, sie entwickeln eine Software für Werbeagenturen, in denen parallel Werbung bei Facebook, Google, bei Twitch, bei Instagram, bei ganz vielen anderen Online-Webseiten wie der New York Times, Handelsblatt, Bloomberg, Bild-Zeitung, da überall wird gleichzeitig mit einem ganz geringen Betrag Werbung geschaltet, verschiedene Medien, Text, Bild, Video, und dann wird rausgefunden, wo ist es am profitabelsten, Werbung zu schalten, und nur dort wird dann auch wirklich investiert. Und das finde ich deshalb so eine spannende These, weil, wie gesagt, die Werbung nicht nur messbar ist, sondern auch vergleichbar. Und dadurch bekommen wir als Unternehmer oder Selbstständige, die Leute, die eben Geld in die Hand nehmen und investieren müssen in Werbung, bekommen ja einfach ein authentisches Bild davon, wo ist mein Geld am besten angelegt. Das heißt, idealerweise kann ich einfach hingehen und sagen, ich bin der Marketingchef von Coca-Cola zum Beispiel, der hatte letztes Jahr ein Budget von 4 Milliarden US-Dollar und dessen Hauptproblem ist ja, wie gebe ich dieses Geld überhaupt aus? Plakatwerbung, TV, Facebook. Und wie er genau das ausgibt, das interessiert ihn ja eigentlich noch nicht so genau. Ihm ist nur wichtig, dass es maximal profitabel ausgegeben wird. Und genau dabei unterstützt ihn dann der Trade Desk. Denn am Schluss gilt immer noch, man muss einfach alle Sachen austesten, wo die Zielgruppe am besten resoniert. Und das muss man dann ordentlich und schnell hochskalieren.
Ja, und nicht nur, wie kann er maximal jetzt irgendwie viel Ergebnisse erzielen mit diesen 4 Milliarden, sondern auch, was ist so der, man sagt ja auch Marketing-Mix, ja, also was ist so die beste Kombination vielleicht an Offline und Online und halt eben auch noch an vielen anderen verschiedenen Dingen, weil es ist natürlich auch immer so der Aspekt, da habe ich auch selber schon häufig Diskussionen mit Agenturen und mit Kunden gehabt, so wenn ich versucht habe zu überzeugen, dass jetzt beispielsweise ein Kunde, den ich bringe, vielleicht jetzt nicht im ersten Moment den höchsten Umsatz generiert, aber vielleicht langfristig halt einfach länger mit dem Unternehmen zu tun hat. Also es ist ja eigentlich eine komplexe Wissenschaft für sich. Ja, ich meine, wenn man sich auch irgendwie mal bei Facebook hier einloggt, ich bin jetzt gerade mal selber hier in diesem Business Ad Manager bei Facebook drin und dann hast du ja eigentlich ein Dashboard mit Möglichkeiten, die ich wahrscheinlich selber, wenn ich mal irgendwie ein Buch rausbringe und dann bewerbe, nur zu einem Hundertstel irgendwie nutze, ja, und wenn du das jetzt sozusagen professionell machen willst, weil da kannst du auch sehr schnell sehr viel Geld verbrennen, wenn du so unprofitable Kampagnen schaltest, dann brauchst du da wirklich wirkliche Experten oder brauchst zumindest halt einfach jemand, der sich rund um die Uhr nur damit beschäftigt. Ja. Und jetzt ist die Frage, okay, diese Werbeagenturen, die nutzen dafür dann am liebsten The Trade Desk, statt das sozusagen selber zu machen für Coca-Cola. Ja.
Genau so ist es. Die können sich da sehr, sehr viele Leute sparen und sehr, sehr viel Zeit. So ist es netter formuliert. Und müssen nicht ganz viele Leute beschäftigen, die dann, früher war es so, oder in der Zeit vor der Trade Desk, das ist ja auch erst ein paar Jahre her, beziehungsweise viele Unternehmen machen es ja immer noch so altmodisch, schreiben dann alle Firmen, bei denen sie Werbung machen wollen, also New York Times, Handelsblatt, Zeit.de, Welt.de, alle manuell anschreiben, hey, ich würde da gerne einen gesponserten Beitrag machen oder da machen wir eine komplette DIN A4-Seite mit unserer Werbung. Und dieses ganze Hin und Her und Anschreiben, das ist, im Grunde ist es offline, auch wenn es natürlich per E-Mail geschieht, aber im Grunde ist es offline und nicht live. Und genau das ist in The Trade Desk auch alles kombiniert. Da ist eben nicht nur Facebook, nicht nur Google angeschlossen, sondern über 10.000 andere Werbeplätze. Und die werden dann gleichzeitig verglichen. Wo passt die Zielgruppe am besten? Und welche Kunden resonieren einfach mit deiner Werbung am besten? Wo wird am meisten drauf geklickt? Und letztendlich dann natürlich auch am meisten gekauft.
Ich hatte
Ich hatte ein ähnliches Beispiel wie du auch gerade, wenn man sein eigenes Buch zum Beispiel bei Amazon bewirbt oder wir bei Alle Aktien machen ja auch Werbung für auf Instagram und Facebook. Und man muss einfach zugeben, wenn man sehr viel kleiner ist, man hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt 10.000 andere Webseiten anzuschreiben, hey, habt ihr Lust auf eine Partnerschaft oder können wir da Werbung machen, was kostet das? Das ist ja nicht nur unglaublich zeitintensiv, sondern auch dann kostspielig. Und als kleinerer Einzelunternehmer oder Selbstständiger fällt am Schluss dann meistens die Entscheidung, meiner Erfahrung nach zumindest, man macht einfach dann Facebook-Werbung und Google-Werbung und mit anderen Sachen befasst man sich schon gar nicht mehr. Und das ist an sich auch kein Problem, aber das Spannende ist, dadurch entsteht ja kein fairer Marktpreis mehr für die Marktplätze, für die Werbeflächen, denn es gibt ja so viele mögliche Werbeflächen im ganzen Internet und natürlich auch noch offline. Und weil du keine Übersicht hast, kannst du gar nicht die beste Werbefläche für dein Produkt auswählen, sondern du gehst einfach direkt zu Facebook, du gehst einfach direkt zu Google-Werbung und vertraust denen, ja, die wissen schon, was sie tun, die werden mir schon das allerbeste und allergünstigste Angebot machen. Und die machen auch sehr, sehr gute Angebote, die profitabel sind für uns, aber sie müssen natürlich auch selbst ihren Umsatz maximieren und versuchen natürlich, die Werbeplätze so teuer es geht zu verkaufen.
Verstehe, ja.
Wenn ich jetzt Facebook und Google aber mit allen anderen möglichen Werbeplätzen im Internet oder offline auch vergleichen könnte, dann würden die in einen unglaublichen Vergleichbarkeits- oder Konkurrenzdruck geraten. Und das ist gerade, was für mich als Unternehmer oder Selbstständiger jetzt wieder spannend ist, weil das möchte ich ja. Ich möchte ja so wenig Geld wie möglich ausgeben.
Ja, also ich meine, eine andere Sache, die man halt in diesem Sektor halt auch bedenken muss, dass es wenn ich jetzt, also weil wir haben jetzt, nehmen wir mal dieses Beispiel Coca-Cola, ja, Werbebudget, eine Firma. Diese Firma beschäftigt mehrere Agenturen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, die sie halt haben, weil in der Regel Coca-Cola sich mit dem Produzieren von hervorragend schmeckender Brause auskennt, aber nicht irgendwie damit auskennt, wo kann ich ganz targetiert jetzt diese und diese Zielgruppe erreichen und wie vor allem kann ich ein gutes Return on Investment bekommen. Also ich finde es immer wieder interessant, wenn man sich so mit Leuten noch aus der Branche irgendwie auskennt und dann fragt man ja, wie viel habt ihr denn zum Beispiel da und da für diese Kampagne gezahlt? Und dann sagen die, ja, ungefähr so 100.000 Euro für das Video und das und das und so, ja, was habt ihr dadurch erreicht? So. Und dann denkt man sich so, holy shit, hätte ich mir die nicht mal die Hälfte gegeben, ich hätte das Zehnfache davon für euch bringen können. Ja, das heißt, du hast halt eine Firma auf der einen Seite, die sich nicht auskennt mit irgendwie, wie kann sie am besten Werbung machen. Deswegen hat sie dafür wiederum eine Partneragentur. Und die wiederum setzt jetzt die unterschiedlichen Tools und Services und eben auch nochmal irgendwie andere Firmen ein. Und am Ende hast du sozusagen natürlich auch eine Menge an unterschiedlichen Firmen in diesem ganzen Konstrukt, die alle natürlich auch so ein bisschen so ihre eigenen Interessen verfolgen, ja. Das heißt, du hast natürlich auch eine gewisse Komplexität hier mit drin. Und ein Problem, was natürlich auch hier auftreten kann, da gibt es ja auch eine französische Firma namens Criteo SA, die ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel auch einigen Vorwürfen sich ausgesetzt sahen, dass sie beispielsweise eben auch so vor allem inflationierte Werbeklicks generieren. Also, dass du zum Beispiel einfach Traffic bringst, dem eigentlichen Kunden, der aber dann zum Beispiel durch Bots oder durch andere Sachen generiert wurde, um zum Beispiel deine Leistung irgendwie zu pushen, die du eigentlich aber noch gar nicht gebracht hast, ja. Und da wäre es natürlich auch wahnsinnig interessant, da eine Firma zu haben, wie The Trade Desk, die das eben halt auf eine Art und Weise tut, die dich halt nicht als der eigentliche zahlende Kunde verarscht, ja. Und ich kann nur sagen, so, ich finde, dass einfach in der heutigen Zeit viele Firmen komplett verarscht werden, was das betrifft.
Das finde ich auch das Schöne an The Trade Desk, an TTD ist übrigens der Ticker, dass sie wirklich die Ehrlichkeit und die Unabhängigkeit so in den Vordergrund stellen. Und wie schaffen sie das? Im Grunde schafft The Trade Desk ja auch einen Marktplatz, und zwar für Werbeanzeigen. Das heißt, auf der einen Seite diese sogenannte Buy-Side, also die Käuferseite, Leute, die Geld oder Firmen, die Geld ausgeben wollen für Werbung, das sind zum Beispiel Coca-Cola, McDonald's oder auch wir beide wollen ja Geld ausgeben für Werbung, um das Buch zu bewerben, um alle Aktien zu bewerben und so weiter. Und dann hat man, und die machen das ja auch mit diesen Agenturen, wie du es gerade so schön beschrieben hast, als zusätzlichen Mittelsmann. Und dann hat man auf der anderen Seite die Sell-Seite, die Verkäuferseite, die Leute, die Werbeplätze zur Verfügung haben und diese so profitabel wie möglich verkaufen wollen. Google, Facebook, Handelsblatt, Twitch-Werbung, Werbung bei Disney+, irgendwelche Smart TV, Spotify-Podcasts. Also da ist wirklich alles dabei. Und der Trade Desk führt die beiden zusammen und nimmt sich einen Cut, eine Provision von circa 5-20% des ausgegebenen Budgets. Was schon ordentlich ist, aber wenn du es eben schaffst, auch die profitabelste Werbung im ganzen Internet zu finden, meiner Meinung nach auch sehr, sehr gerechtfertigt. Und dann sind wir auch schon beim Geschäftsmodell, wie der Umsatz tatsächlich zustande kommt. 95% kommen aus Provisionserträgen und die liegen, wie gesagt, zwischen 5% und 20% am ausgegebenen Budget. Es hängt ein bisschen davon ab, wo man Werbung macht. Wenn man bei Facebook Werbung macht, oder über Facebook letztendlich, dann ist es sehr, sehr wenig. Bei Offline-Werbung deutlich teurer. Die anderen 5% des Umsatzes kommen aus sogenannten Value-Added-Services. Das ist einfach ein schönes englisches Wort. Das bedeutet im Grunde nur Dienstleistungen mit Mehrwert. Aber auf Deutsch bedeutet es...
Klingt besser, ne?
Ja, Value-Added-Services, ja. Im Grunde bedeutet es einfach nur Produkte, die du mit deinem eigenen Geld noch zusätzlich bezahlen musst. Und da verkaufen sie unter anderem Analytics-Software. Sie verkaufen auch teilweise die Daten, um noch bessere Werbung machen zu können. Und man kann sich als Webagentur sogar als Marktplatz oder als Datenanbieter anschließen. Wenn man zum Beispiel denkt, man hat besonders gute Daten, E-Mail-Adressen oder Reichweite. Dann kann man sich auch da direkt wieder anschließen. Und jetzt kommt aber das Spannende. Trade Desk ist in der Mitte dieses Marktplatz von Käuferseite der Werbeplätze, der Werbeflächen und Verkäuferseite. Und die Hypothese hinter der Trade Desk ist, die Käuferseite muss immer in Kontrolle sein, weil nur das schafft ehrliche, transparente, unabhängige Resultate. Ja. Das heißt, wir als Käufer von Werbung, wir müssen am Schluss entscheiden, wo sollen wir das Geld ausgeben, wer bekommt unser Geld, macht Facebook die bessere Werbung oder Google oder TikTok. Und aktuell ist es aber genau andersrum, die Verkäuferseiten, die diktieren, wo es lang geht. Google und Facebook und TikTok vielleicht auch noch, die diktieren letztendlich, naja, wenn du bei uns Werbung machen willst, dann kostet das so und so und so viel Geld. Und wenn du es nicht machen willst, dann machst du halt keine Werbung und verkaufst keine Produkte.
Ja, oder als Beispiel, du hast jetzt, du sagst, okay, ich habe jetzt Betrag X oder ich möchte jetzt halt irgendein neues Produkt bewerben oder irgendwas anderes, ja. Und dann hast dann halt eben jemand auf der anderen Seite, der sagt, okay, klar, können wir alles machen. Und dann hast du halt natürlich am Ende irgendein Ergebnis. Nehmen wir mal an, du machst halt mehr so performance-basiert und sagst, okay, wir wollen halt so und so viele Abschlüsse. Das ist ja sehr häufig auch bei Banken und so der Fall. Die sagen dann, okay, wir haben halt das und das Budget und wir brauchen so und so viele Neukunden pro Monat oder pro Jahr dieses Jahr. So. Und dann kaufst du die halt ein über Werbung. Und dann sagt dir zum Beispiel jetzt so jemand wie Trade Desk, hey, das hat gut funktioniert, aber vielleicht hättest du halt eben noch das und das machen können, um das noch viel besser zu generieren. Das heißt, du hast ja nicht mehr, wenn du jetzt irgendjemand einfach engagierst, der für dich irgendwo Werbung macht und der dann sagt, okay, du hast ein gutes Ergebnis, aber mit was willst du das vergleichen? Also wie definierst du gutes Ergebnis? Ja. Dann hast du halt einen ganzen Marktplatz an verschiedensten Plattformen, die du nutzen kannst. Hilft dir das natürlich auch selber besser in der Zukunft das einzuschätzen, ob sozusagen der, mit dem du da zusammenarbeitest, auch wirklich vielleicht so der richtige Anbieter für dich persönlich ist, ja. Das ist ja nicht eine Sache, die man immer auch gleich im ersten Moment so dann herausfindet.
Ja, ich fand es ganz ehrlich ziemlich faszinierend. Ich, als ich so vom Informatikstudium fertig wurde, vor drei, vier Jahren circa, dann, dass mir erstmal bewusst wurde, wir sind zwar im Jahr 2020, aber auch bei TV-Werbung und Plakatwerbung, man weiß im Grunde immer noch nie ganz genau, wie viel Geld man hier ausgeben sollte und ob es sich wirklich lohnt. Und das finde ich einfach das Krasse, dass auch so Großunternehmen wie McDonald's oder Coca-Cola da das einfach nicht alles perfekt messen können, sondern auch viel auf Glück spielen, sozusagen auf das Branding. Geld ausgeben, nur um die Marke aufzubauen. Ob das dann am Schluss wieder in Umsatz resultiert, das ist fast unmöglich zu messen.
Ja, genau. Also ich habe aber auch gelesen, dass The Trade Desk, was jetzt zum Beispiel TV-Werbung und so weiter angeht, auch aktiv ist, ne? Dass sie da eigene Produkte quasi entwickelt haben dafür, sodass es eben genau wiederum für die Advertiser interessanter wird halt, ja. Jetzt ist natürlich der Punkt, ich finde das immer auch ein bisschen merkwürdig, wenn man so diese Debatten hier verfolgt. Also neulich, das war richtig lustig, ich war so im Gym und habe so trainiert, ne? Und dann habe ich so gesehen bei so einem Typen, der hatte so voll viel Tattoos überall am ganzen Körper, ja. Und dann habe ich halt so überlegt, ob ich mir von meinem Hund so ein Tattoo auf meine Wade machen lasse, weil ich fand irgendwie so die Idee in dem Moment ganz spannend. Aber jetzt pass auf, ja. Ich habe mein Handy nicht in der Hand gehabt. Ja, mein Smartphone war nicht in meiner Hand. Und dann bin ich wieder nach Hause gelaufen und war im Internet und auf einmal habe ich so bei YouTube so eine Tattoo-Werbung gesehen. Und ich dachte mir so, so krass kann es noch nicht sein, dass man allein schon durch die Gedanken, die jemand hat, die Werbung targetiert. Aber wir werden ja immer wieder konfrontiert auch mit diesem ganzen Thema, wie persönlich und personenbezogen darf eigentlich so eine Werbung sein. Zum Beispiel auch viele Leute stellen jetzt auch langsam fest, so über Retargeting und so weiter, wie das funktioniert. Also, dass sie sich irgendwo gewisse Produkte angucken, ja, und dann auf einmal sehen sie es halt, wenn sie zu Facebook gehen, sehen sie eine Werbung wieder dafür, ne? Und ich bin der Meinung, dass die Kunden davon ja auch profitieren, massiv. Es gibt ja nicht, weil was gibt es eigentlich Nervigeres für uns? Ich meine, aktuell keiner kann sie mehr sehen, diese Trade Republic-Werbung bei YouTube. Ne? Also seitdem ich Trade Republic nutze, trade ich viel häufiger. Ja. Und wie oft haben sie jetzt alle gesehen? Und es gibt schon die größten so Running Gags in den Kommentaren bei YouTube, weil alle so das nicht mehr abkönnen. Und auf der einen Seite, du siehst halt hier, okay, Trade Republic, die haben irgendwie durch den Peter Thiel-Fonds jetzt irgendwie Geld eingesammelt und die kaufen sich jetzt dumm und dümmer. Und jetzt ist die Frage so, ab wann schießen sie sich dadurch wieder selber ins Knie, weil sie es einfach übertreiben aktuell, ne? Und das, deswegen, also ich finde sozusagen diesen immer persönlichere Werbung eigentlich gut, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt irgendwann verstanden, dass Trade Republic eine geile App hat, ja, wenn ich sie nutzen will. Und jetzt will ich aber diese Werbung nicht mehr sehen. Gut, du kannst natürlich immer als Konsument bei YouTube selber auch anklicken, diese Werbung interessiert mich nicht mehr. Aber es wäre, glaube ich, halt einfach auch interessanter für die jeweilige Firma, das dann halt auch schneller ein bisschen so herauszufinden, so ab wann eigentlich so meine Werbewirkung vielleicht sogar nachlässt.
Ja, da hätte der Trade Desk sogar für beide Seiten einen Vorteil. Einerseits, klar, Trade Republic, die haben viel Geld eingesammelt von Risikokapitalgebern und die haben ja immer dann das Problem, okay, jetzt haben wir, sagen wir mal, 10 Millionen oder 50 Millionen, wie geben wir das jetzt auch wieder am besten aus? Und dann ist es einfach das Beste, man gibt es in der Software ein und lässt die einfach alles parallel durchtesten und die Kanäle skalieren, die am besten funktionieren. Auf der anderen Seite hat der Trade Desk für uns Konsumenten auch den Vorteil, dann sind wir auch schon beim CEO von Jeff Green. Der sagt nämlich immer, in der Zukunft, we will see much less ads, but they will be way more relevant. Also wir werden in Zukunft viel, viel weniger Werbung sehen, auf Deutsch, aber sie werden viel, viel relevanter sein. Das heißt, wenn ich eine Werbung sehe, dann kaufe ich auch. Weil nur das ist eine Werbung, die dem Unternehmen auch was bringt. Wenn, egal wie viel McDonald's-Werbung ich sehe, wenn ich am Schluss nicht kaufe oder sowieso Veganer bin oder gar kein McDonald's mag aus irgendeinem anderen Grund, dann bringt es einfach überhaupt nichts und ist extrem teuer für McDonald's, dich überhaupt zu bespielen. Viel besser ist es, Leuten die Werbung zu zeigen, die sowieso nur noch so 1% ganz vorm Zögern sind. Eigentlich wissen sie schon, sie wollen es, eigentlich sind sie schon komplett überzeugt. Ihnen fehlt jetzt nur noch so, ich müsste es halt direkt vor mir sehen, sodass es genau ein Tap weg ist und dann würde ich es aber sofort kaufen.
So irgendwie so, hi Michael. Ich habe gesehen, dass du noch seit 7 Stunden nichts gegessen hast. Würdest du nicht gerne jetzt unseren neuen Uber Eats Service nutzen und dir seinen richtig leckeren Burger liefern lassen? In 5 Minuten könnten wir bei dir sein. Hier musst du deine Kreditkarte swipen. Aber man merkt tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt,
ich bin zwar kein Datenschutz und so weiter, nicht Befürworter, aber mir ist es im Grunde ein bisschen egal. Aber wenn ich so einen Podcast hören würde, dann glaube ich, würde es mir auch komisch vorkommen. Das nennt man dieses Uncanny Valley, wo jemand so viel über dich weiß oder das ist einfach so gut, dass es voll komisch ist.
Ja, ich denke mal, also ich finde das schon wichtig, auch ab einem gewissen Punkt. Oder zumindest, dass du halt selber die Kontrolle darüber hast, welche Daten von dir genutzt werden und so. Aber man sieht halt immer, also wir Konsumenten, wir wollen immer sehr viel auf der einen Seite oder geben vor, viel zu wollen. Es gibt ja so wie bei, ich finde es immer sehr, sehr sinnbildlich, damals, als der CEO von Netflix, der Reed Hastings, der wurde halt so gefragt, warum hat Netflix die diese Sternebewertungen abgeschafft. Warum kannst du jetzt nur noch Daumen hoch und Daumen runter drücken bei Netflix? Also das haben wahrscheinlich alle von euch gemerkt, die Netflix nutzen. Früher hattest du immer so 5 Sterne, die du vergeben konntest. Und wenn du einen Film scheiße fandest, hast du auf 1 Stern gedrückt. Und wenn du ihn gut fandest, auf 5 Sterne. Und er hat gesagt, es gibt so einmal den Aspirational, also das Aspirational Ich, also sozusagen die Person, die du sein willst, und die Person, die du eigentlich bist. Und er hat dann gesagt so, die Person, die du eigentlich sein willst, hat dann so bei Schindlers Liste und bei so den ganzen Oscar-nominierten Filmen immer so 5 Sterne vergeben und bei den Adam Sandler-Filmen immer so 2 Sterne vergeben. Aber die Daten haben so bestätigt, dass du die ganze Zeit nur Adam Sandler-Filme geguckt hast. Und das ist halt immer so ein bisschen so, wie genau mit diesem ganzen Datenschutzkram. Eigentlich haben wir diese ganzen Möglichkeiten schon, das alles abzustellen, wenn wir das nicht wollen. Ja, nur die wenigsten Leute nutzen das. Ich meine, diese Datenschutzgrundverordnung und so weiter, hat sie, wenn man das jetzt mal messen würde, wie viele Cookie Hinweisrichtlinien wir jetzt mittlerweile auf den ganzen Webseiten bekommen, ja, und das hat, ich würde jetzt mal behaupten, das hat in der Praxis dazu geführt, dass wir insgesamt noch schneller jetzt überall auf Accept, Accept, Accept und so weiter klicken, weil wir einfach so davon jetzt schon wieder genervt sind. Und deswegen, ich finde dieses Thema natürlich schon wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, Datenschutz ist unwichtig, aber ich auf der einen Seite sehe ich es auch so, dass man sich einerseits so ein bisschen komisch vorkommt, wenn man zu targetiert angesprochen wird. Und auf der anderen Seite denk ich mir immer, dass man noch extrem viel optimieren kann in dieser Branche. Auch was jetzt diese großen Plattformen angeht. Und ich glaube tatsächlich, wenn Trade Desk immer erfolgreicher wird, dann irgendwann halt sogar Google und auch Facebook richtig Probleme kriegen könnten durch die, ja. Also einfach aus geschäftlicher Sicht, ja.
Ich denke, es ist am Schluss einfach so, wenn du relevante Werbung sehen willst, dann musst du uns auch sagen, was dich überhaupt interessiert, weil sonst bekommst du komplett zufälliges Zeug angezeigt, das dich überhaupt nicht interessiert. Und je mehr du uns erzählst über dich, desto besser können wir dir Werbung schalten. Das ist im Grunde jetzt kein unethisches Versprechen, sondern das ist einfach, glaube ich, auch wie eine Verhandlung oder so funktionieren würde. Weil man möchte ja gute Werbung schalten, aber man kann es nicht, wenn man nichts weiß über die Person. Das ist wie du versuchst, jemandem was zu verkaufen und weißt aber gar nichts über die Person. Dann weißt du auch nicht, was die für Wünsche und Bedürfnisse und so weiter hat.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Und zwar habt ihr euch schon mal die App Blinkist angeschaut. Blinkist ist nämlich eine der besten Apps, die es überhaupt gibt, wenn ihr mich fragt. Ich habe sie selber immer wieder auch in Verwendung, denn dort kann man sich, vor allem in der heutigen Zeit ja immer wichtiger, viele, viele, viele Bücher, insgesamt über 3000 Stück mittlerweile zusammenfassen lassen. In simplen, einzelnen, sogenannten Blinks nennt sich das. Und ich habe das gerade selber auch wieder getan, und zwar zu einem Buch namens Richtig Reich. Und ja, dieses Buch fasst eigentlich ziemlich gut in 20 verschiedenen Kernpunkten zusammen, worauf es eigentlich darauf ankommt, wenn man langfristig reich werden möchte. Und jetzt ist es natürlich immer wieder so, dass man häufig bei Finanzbüchern auch immer mal wieder so gewisse Basics dabei hat, die sich wiederholen. Und genau deswegen finde ich Blinkist so wertvoll, weil man immer wieder, wenn man sich solche Blinks anhört, einfach merkt, okay, das ist eher ein Buch, das kenne ich schon so vom Inhalt, das habe ich schon mal woanders gelesen, deswegen brauche ich mir das Buch nicht extra selber kaufen. Wohingegen man immer wieder auch andere Bücher dort findet, wo man dann merkt, okay, wow, das klingt ja richtig interessant, hier möchte ich mir vielleicht sogar das richtige Buch kaufen, wenn man es überhaupt noch braucht, weil die Zusammenfassungen, die Blinkist hier bietet, sind wirklich richtig gut. Es gibt natürlich neben Sachbüchern auch Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Business, Leadership, Ratgeber, Biografien, Wirtschaftsbücher. Ihr bekommt das Ganze von echten Menschen auf dieser App eingelesen. Ihr könnt euch die Titel einfach anhören. Das ganz Coole ist, dass man sogar auch die Geschwindigkeit dabei verstellen kann, ähnlich wie bei Audible oder YouTube. Und man immer auch konkrete Handlungsanweisungen am Ende der Bücher bekommen kann, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für mehr Produktivität. Ihr bekommt jetzt im Jahr 2020 das volle Blinkist-Abo Premium mit 25% Rabatt, wenn ihr auf blinkist.com/AMK geht. Also ich buchstabiere es mal kurz. blinkist.com/AMK. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, 25% auf das Jahresabo und ihr könnt euch das Ganze auch in einem Probo-Abo vollkommen kostenlos und unverbindlich erstmal anhören. Weiter geht's im Gespräch.
Okay, und zurück zu The Trade Desk. Die haben jetzt also vor allem, sind, ich denke mal, im B2B-Geschäft logischerweise ausschließlich tätig. Und jetzt ist natürlich immer so die Frage, also ich habe jetzt auch so schon im Vorab gesehen, das ist jetzt wirklich kein kleines Unternehmen mehr. Ja, also die wachsen nicht nur extrem, die machen sogar auch Gewinne. Klar, sie sind natürlich extrem hoch bewertet, gemessen an ihrem Gewinn. Wie es ja sehr häufig bei solchen technologiegetriebenen Unternehmen ist, die halt eben ihre Umsätze stark steigern und Marktanteile gewinnen und so weiter. Jetzt die spannende Fragen, aber wie glaubst du, wie stabil ist denn dieses Geschäftsmodell insgesamt für so ein Unternehmen? Weil ich meine, klar, die schreiben, wir haben proprietary artificial intelligence und so weiter, aber das schreibt irgendwie jeder, ja. Das ist ja nichts, was man wirklich so objektiv wirklich bewerten kann, ne?
Das stimmt, ja. Also ich schaue mir da immer zwei Sachen an. Das erste ist der Markt und das zweite ist das Geschäftsmodell selbst und wie solide das da steht einfach, wie sicher, welche Burggräben haben sie. Beim Markt an sich sind sie meiner Meinung nach im Digital Ad Market, also im digitaler Werbungsmarket, der wächst mit circa 13% pro Jahr, was sehr, sehr stark ist. Das heißt, auch Google und Facebook hat noch Potenzial, mit diesen 13% weiterzuwachsen, definitiv, also als untere Grenze, weil der Markt einfach so viel größer wird. Wichtig ist beim Werbemarkt, auch für Facebook und Google, genauso wie bei The Trade Desk einfach, das ist ein Markt, der ist sehr, sehr zyklisch. Das heißt, in der Krise spart man zuerst da, wo man am einfachsten Geld sparen kann, Werbung wird eingestellt. Das ist aber dann meistens nur in der ersten Schockreaktion so. Ein paar Wochen später stellt man dann fest, okay, wenn wir gar keine Werbung mehr machen, dann verkaufen wir auch keine Produkte mehr. Das heißt, das ist auch sehr, sehr schlecht. Und dann kommen die Leute wieder an die Werbung, wieder zu Facebook, wieder zu Google, wieder zu The Trade Desk zurück und sagen, okay, lasst uns Werbung machen, aber nur die, die wirklich super, super messbar, vergleichbar und profitabel ist. Und letztendlich hat The Trade Desk dadurch von Corona vor allem profitiert, weil die Leute oder die Firmen, wie die großen Konzerne des S&P 500, haben festgestellt, TV-Werbung machen wir jetzt erstmal nicht mehr oder Radio-Werbung konventionelle, weil sie so schwer messbar ist. Wir wollen Geld jetzt nur noch da ausgeben, wo es auch wirklich messbar und vergleichbar ist. Und dadurch, und das haben wir aber erst, haben vor allem bis vor 2 Monaten noch sehr, sehr wenige Investoren erkannt, denke ich, dass der Trade Desk sogar als Gewinner in der Krise hervorgeht, weil sie eben davon langfristig profitieren, weil, und damit sind wir jetzt beim Geschäftsmodell, weil die Leute auch wirklich dabei bleiben. Und zwar kündigen weniger als 5% aller Kunden pro Jahr. Das heißt, die haben eine Dabeibleibungsrate von 95% Retention Rate in Englisch. Und das ist wirklich, ja, ungewöhnlich. Das hört man so gut wie nie. Das ist besser als Salesforce zum Beispiel.
Ja.
Und ansonsten zur Strategie oder wie einfach könnte man The Trade Desk kopieren? Das ist ja auch ein bisschen die Frage. Ich glaube, dadurch, dass sie, es kommt darauf an, wer will kopieren. Wenn Google oder Facebook kopieren will, dann glaube ich, könnten sie das relativ einfach schaffen, wenn sie das wirklich wollen würden. Die Firma ist ja...
Wollen sie aber definitiv nicht.
Die ist ja 20 Milliarden US-Dollar wert aktuell. Also ja. Google hat 120 Milliarden Cash, Facebook hat, glaube ich, 60 Milliarden Cash. Die könnten das locker mit dem Bargeldbestand komplett kaufen. Vielleicht wäre es nicht mal so dumm, diese Firma zu kaufen und dann komplett einzustampfen. Das sehe ich nämlich tatsächlich als die größte Gefahr. Das würde ich machen. Das würde ich wahrscheinlich sogar machen, wenn ich Google wäre und böse. Wobei deren Motto ist ja mittlerweile "Don't be evil".
Nee, das war es früher. Ich glaube, es ist immer noch. Früher,
ja. Ja. Nee, das haben sie tatsächlich abgeschafft, aber das war es bis vor 5, 6 Jahren, bis bevor sie zu Alphabet, glaube ich, den Rebranding gemacht haben.
Ja, don't be evil so im Sinne von Google halt.
Genau.
Es wäre ja evil, wenn du sozusagen deine eigenen Geschäftsmodelle sozusagen schlechter machst und deswegen können sie dann weniger Gutes tun, also wäre das halt insgesamt nicht gut. Verstehst du?
Ja, ich meine auf jeden Fall, dass der Trade das eine Gefahr sein könnte und eine Gefahr abwehren für 20 Milliarden, wenn man sowieso 120 Milliarden Cash auf dem Konto hat, das wäre ein gutes Investment. Ansonsten ist natürlich die Frage, wie leicht kann man es nachbauen? Ich denke, man kann es nachbauen, aber nur, wenn man auch ein paar Milliarden hat. Ich schätze es auf circa 3 bis 5 Milliarden. Und was muss man machen? Man muss die ganzen Werbeplätze anschreiben. Facebook und Google bekommt man relativ leicht hin. Und dann auch die 10.000 anderen Werbeplatzanbieter, wie die New York Times und Handelsblatt, die Welt, in allen möglichen Sprachen. Weil am Schluss ist es ja nur, ja, am Schluss steigt der Mehrwert, je mehr Plattformen du hast. Und im Idealszenario, das ist so das Wunschdenken, deckt The Trade Desk auf der Verkäuferseite, also die Person, die Werbeplätze anbieten, das gesamte Internet ab. Weil dann kannst du wirklich hingehen, okay, ich habe 1.000 Euro, suche im ganzen Internet, wo soll ich diese 1.000 Euro reinstecken? Und dann wird vielleicht irgend so ein Nischenblogger gefunden im Finanzbereich, der super gut verkaufen kann, den nie jemand erkannt hatte und der wird dadurch richtig reich. Solche Stories sind dann möglich, wenn jemand...
Das klingt gut.
Finde ich auch. Und ansonsten...
Ja, also ich,
Können wir dann vielleicht in Richtung Geschäftsmodell noch oder in Richtung Bewertung gehen, wenn du magst, so Umsatz, Gewinn?
Ja, gerne. Aber ich sehe auch immer häufiger, dass auch so auf solchen Webseiten wie Handelsblatt und so weiter gar nicht mehr unbedingt nur noch so diese Google Ads laufen, ja. Also dass wahrscheinlich auch immer mehr die, in diesem Fall Verlage, gar nicht unbedingt mehr Google benutzen, ja.
Am profitabelsten ist es für die tatsächlich, wenn sie selbst die Werbung verkaufen. Denn Google nimmt ja einen starken Cut zwischen 20% und 30% auch. Und das nimmt Handelsblatt natürlich lieber gerne selbst mit. Ich kenne auch Berichte, die sagen, dass Google bis zu 50% am Umsatz nimmt. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro bei Google ausgebe, dann landen 500 Euro bei Google und 500 Euro landen da, wo die Werbung tatsächlich geschaltet wird, bei YouTube zum Beispiel. Dass die Creators bei YouTube ca. 50% der des Spends ausgezahlt wird. Was ja, wenn du mal ehrlich bist, ist schon ja sehr, sehr wenig. Und dann ja, natürlich Handelsblatt, das machen wir lieber selbst. Dann verdoppeln wir unseren Umsatz auf einmal sozusagen.
Interessant ist bei YouTube zum Beispiel, dass sozusagen dieses Modell bei YouTube ist ja, okay, Google verdient auch Geld durch das Verkaufen von Werbeplätzen dort. Und YouTube braucht sozusagen ja immer den neuen Content, ne? Von den ganzen Leuten, die das da hochladen. Und jetzt war es halt in der Vergangenheit so, dass es tatsächlich immer unattraktiver wurde, für YouTube Content zu erstellen, weil einfach das Geld, was man dort verdienen konnte, immer weiter nach unten ging. Also du konntest sozusagen als YouTuber mit, früher konntest du als YouTuber mit 100.000 Abonnenten mehr als gut leben, ganz am Anfang so, also so in der Zeit so 2011, 2012 so. Es gab dieses YouTube-Partnerprogramm und dann irgendwann hat sozusagen der massive Erfolg von Google dazu geführt, dass es für sie auch problematisch irgendwann wurde, finde ich, weil dadurch, es kam immer mehr und mehr Content und das wissen wir alle, was passiert, wenn immer mehr Angebot da ist, Preise sinken. Ja, und das war natürlich insgesamt gut für YouTube in diesem Fall, weil sie immer mehr Werbung verkaufen konnten, aber schlecht für YouTuber. Und jetzt haben sie es sozusagen ja wieder restriktiert oder wie nennt man das auf Deutsch, einfach eingeschränkt, dass zum Beispiel nicht mehr alle YouTube-Videos monetarisiert werden. Das haben, weiß ich gar nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber du kannst jetzt sozusagen nur noch deine YouTube-Videos bewerben lassen, wenn du eine gewisse Menge an Abonnenten und Watchtime und so weiter hast. Und durch diese Änderung wieder war das jetzt wieder besser für die jeweiligen YouTuber, was langfristig ja auch besser ist für YouTube. Aber die Frage ist natürlich, dass sozusagen irgendwann diese Wachstumsgrenzen für YouTube und Google halt schon da sind, finde ich.
Naja. Bei YouTube ist es halt schwierig. Okay, bei YouTube ist es natürlich dann auch irgendwann cleverer, die Werbeplätze selbst zu verkaufen. Es wird ja auch gemacht.
Das wollte ich gerade sagen.
Irgendwelche Sponsorings. Ja. Und letztendlich ist das auch genau, was Handelsblatt macht. Sie sagen, wenn wir es selbst verkaufen können, dann wollen wir es auf jeden Fall machen.
Das hatte ich gerade, du hast es perfekt ergänzt, weil ich hatte mich gerade so ein bisschen verredet und den eigentlichen Punkt, den ich sagen wollte, nämlich genau verdacht, nämlich, weil genau das dann die Alternative ist, dass eben dann entweder Handelsblatt oder eben ob YouTube oder wer auch immer, jedenfalls der den Content bietet, sich dann irgendwann umschaut und sagt, hey, Moment mal, kriege ich nicht irgendwo einen besseren Deal, ja. Ich kenne jedenfalls keinen YouTuber, der sozusagen der nicht noch eigene Monetarisierungsmöglichkeiten nutzt, ja. Egal, aber dann kommen wir nochmal zurück zu der Bewertung von The Trade Desk.
Kurz nochmal, also das Erste, was ich mit mir bei der Bewertung immer anschaue, ist natürlich der Alle-Aktien-Qualitätsscore. Trade Desk logischerweise, oder nicht logischerweise, aber 10 von 10 Punkten tatsächlich. Warum? Weil das Wachstum sehr, sehr stark ist, 30% Umsatzwachstum, auch in den nächsten 3 Jahren weiterhin erwartet und sogar 40% EBIT-Wachstum, also 40% pro Jahr operatives Gewinnwachstum. Und das weitere Schöne ist, dass das Unternehmen nicht verschuldet ist. Die haben 130 Millionen Netto-Liquidität, also 130 Millionen Cash und keine weiteren Schulden. Und das klingt jetzt einfach erstmal banal, aber tatsächlich ist das sehr, sehr schwer an der Börse zu finden. Ein Unternehmen, das noch eher jung ist, einen komplett neuen Markt aufbaut, da auch Marktführer ist, ohne dass es viel Konkurrenz gibt, wie zum Beispiel bei Wasserstoff oder so. und aber das nicht nur stark wächst, also auch wirkliche Umsätze hat, die machen knapp 750 Millionen Umsatz, sondern gleichzeitig auch noch profitabel arbeiten. Und das sieht man meiner Meinung nach sehr, sehr selten, ist aber erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Ten-Bagger wird, enorm, so wie wir es bei Salesforce zum Beispiel auch gesehen haben. Denn ansonsten, wenn du ein Unternehmen aufbaust, das erstmal nur den Umsatz maximiert und dann erst den Gewinn, dann hast du immer diese, ich nenne es eine Todesannahme sozusagen, weil wenn die Annahme nicht eintrifft, dann bist du tot als Unternehmen. Nämlich, und die ist, dass du den ganzen Laden irgendwann profitabel bekommst. Und genau diese Todesannahme hast du bei The Trade Desk eben nicht, denn es ist schon profitabel. Ja, und dann ist jetzt natürlich spannend, wenn das Wachstum so stark ist, Umsatz 30%, operativer Gewinn 40% und insgesamt ein gesundes Unternehmen, wie sieht es dann mit der Bewertung an sich aus? KGV, KUV, Discounted Cashflow. Das Unternehmen hat aktuell ein KUV von 28, was sehr, sehr hoch ist, also ein Umsatzvielfaches von 28. Man muss den 28-fachen Umsatz bezahlen und das ist sehr hoch, stimme ich zu. Und dann mache ich es immer sehr gerne so, dass ich mir überlege, wie werde das Multiple dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, übernächstes Jahr. Das heißt, ich rechne einfach die 28 geteilt durch 1,3, weil ich ja mit 30% Wachstum rechne und komme dann, dass sich das Multiple in den nächsten Jahren dann von 28 auf 21, auf 16, auf 12. Und das kann ich mir dann schon wieder vorstellen, weil das einfach sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ansonsten ist es auch beim KGV so, wir haben ein KGV von 170 aktuell, was auch komplett übertrieben ist auf den ersten Blick, aber nicht, wenn man eben weiß, dass der operative Gewinn auch 30-40% wachsen kann. Denn auch dann geht das KGV sehr, sehr schnell runter auf 170, 130, 100, 75, 50 und dann sind wir schon wieder in Bereichen, wo sich das Unternehmen dem langfristigen KGV auch von so einem Google oder Facebook annähern wird, was circa bei 30 liegt.
Genau.
Bei dem Discounted Cashflow Modell, das ich erstellt habe, bei aufalleaktien.de, als ich die Aktie schon vor, ich glaube, 6 Wochen waren es, analysiert habe, da stand die Aktie bei 300, da habe ich beim Discounted Cashflow rausbekommen 400. Jetzt aktuell ist die Aktie ja schon bei 450, das heißt, nach diesem Discounted Cashflow wäre die Aktie sogar leicht überbewertet. Ich halte die Bewertung aber trotzdem noch für fair, und zwar für fair, aber für ausgereizt.
Ja, verstehe. Also du denkst nicht, dass es jetzt noch sehr stark in diesem Sinne so weitergeht jetzt, ja?
Es kann weitergehen, aber dann ist es meiner Meinung nach reiner Hype oder von Privatanlegern wirklich ausgelöst, so wie es in Amerika ja zuletzt bei einigen anderen Aktien war. Ich denke, langfristig ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Investment, wo man 10-13% Rendite erwarten kann, auch wenn man heute kauft. Man muss aber auch wissen, es ist viel riskanter als zum Beispiel ein S&P 500, wo man auch 10% Rendite hat. Oder natürlich ein Salesforce, wo man auch seine 12-13% Rendite relativ wahrscheinlich hat. Einfach weil der Kurs jetzt so stark angezogen ist und es ist auch einfach unrealistisch, dass die Aktie jetzt 50% mehr wert ist als noch vor 5 Wochen. Deswegen ist die Aktie, ist meine Einschätzung, jetzt gerne eine kleine Position aufbauen, vielleicht mit 1.000, 2.000 Euro, maximal natürlich 5% deines gesamten Vermögens. Und wenn man dann schon mal ein paar 100 oder 1.000 Euro in die Aktie investiert hat, dann bekommt man ja auch so ein Gefühl für die Aktie und verfolgt die viel aktiver. Das heißt, die kommt wie auf so eine aktive Watchlist. Und dann würde ich nachkaufen und so werde ich es auch persönlich machen, sobald die Aktie wieder unter 400 US-Dollar ist.
Hast du sie jetzt dann schon im Depot oder?
Ich habe sie schon im Depot, ja. Ich habe sie auch damals direkt gekauft nach der Analyse.
Okay, alles klar. Also ich selbst habe sie nicht im Depot. Auch hier natürlich immer wie immer der Hinweis an dieser Stelle, dass das keine offizielle Anlageempfehlung oder so darstellt, weder von mir noch von Michael. Ja, also ich finde es aber trotzdem sehr gut, dass du diesen Perspektive hier noch mit eingebracht hast, weil sehr viele Leute schauen eben zur Bewertung immer nur auf das, was man tatsächlich auch als erstes sieht, nämlich den Kurs und dann das KGV. Und es ist ja so auch sehr häufig bei guten Unternehmen, die sind gefühlt eigentlich immer zu teuer, ne? Ja. Aber was man halt wichtiger betrachten muss, ist tatsächlich genau, wie entwickelt sich denn das Wachstum und kann denn dieses Wachstum bestehen bleiben? Und wenn ja, wie lange noch, ne? Und da ist es dann tatsächlich so, ab einem KGV von 100 muss man halt irgendwann ganz genau aufpassen, ja. Und ich wurde da tatsächlich auch bei so einem Unternehmen, ich meine, ich habe mich jetzt sowieso in der Tiefe nicht sehr stark mit dem Unternehmen bisher auseinandergesetzt, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sowieso jetzt noch nicht kaufen. Aber allgemein auch, gerade bei solchen Geschichten, würde ich dann immer lieber halt mal warten auf einen starken Rücksetzer, der in der Regel dann auch bei jedem Wachstumsunternehmen kommt, wenn man geduldig wartet, wenn es halt mal ein paar Quartale gab oder irgendeine Situation ergab, wo es eben kein so krasses Wachstum mehr gab, ne? Und das ist ein Punkt, den viele Leute immer wieder vergessen, weil sie einfach, wie soll ich sagen, also wenn du dir einfach mal die 52 Wochen Hoch und Tiefs anguckst, also bei der Comdirect beispielsweise, ne, da gibt es immer so eine Ansicht, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Facebook aufgerufen und da gibt es unten immer so eine Ansicht, 52 Wochen, was war der Höchststand in den letzten Jahr und was war der Tiefststand, ne? Und beispielsweise Facebook, ne, da schreiben jetzt schon wieder mich Leute an, ja, die steht bei $240, ne, all-time high, so. Aber so vor letzte Woche oder irgendwie sowas, das ist noch nicht mal 10 Tage her, da stand sie irgendwie bei nur noch knapp $210 oder so, ne? Das heißt so, es gibt schon extreme Unterschiede teilweise. Und wenn man halt so in Einzelaktien investiert, dann sollte man halt wirklich das auch berücksichtigen. Weil wenn du halt solche Aktien halt eben zu einem KGV von 100 oder noch mehr kaufst, dann hast du halt immer gewisse Risiken, ja.
Genau. Ja. Und gerade bei einem Fast Grower wie The Trade Desk oder Salesforce oder Square, die wir da vor 2 Wochen analysierten, die Aktien bewegen sich in der Regel genau immer synchron mit dem tatsächlichen Umsatzwachstum. Wenn das Umsatzwachstum jetzt nochmal um 30% zunimmt, dann wird sich auch der Kurs um 30% erhöhen. Das heißt, die laufen immer synchron, bis das Wachstum dann nachlässt und dann sinkt natürlich das Multiple ab, sodass die Aktie dann einen Teil seitwärts läuft. So ist es zumindest laut Peter Lynch bei FastGrowern. Das heißt, da ist die Strategie immer so lange kaufen und halten, solange das Wachstum noch intakt ist. Und so erreicht man dann auch einen 10-Bagger potenziell. Weil so, wenn man das erste Mal so hohe KGVs hört, wie hier jetzt 170 oder KUVs 28, dann finde ich es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut und sich fragt, gut, wie ist das KGV nächstes Jahr und übernächstes Jahr? Es geht ja sehr leicht, wenn man das Gewinnwachstum weiß. Ja, ansonsten, ich habe bei meiner Bewertung bei diesem Discounted Cashflow Modell, wo ich alle Annahmen der nächsten 20 Jahre durchrechne in einer Excel-Datei auf der Webseite durchgerechnet und da komme ich eben auf $400 und bin da auch eher gefestigt, sage ich mal, einfach aus dem Grund, weil die Annahmen, die ich da getroffen habe, schon sehr, sehr stark sind, nämlich dass das Unternehmen noch mindestens die nächsten 6 Jahre mit 30% Umsatz wachsen wird und auch der Gewinn mit 30%. Und was dann, und dann habe ich es ab 6 Jahren auf 25 und dann langsam auf 20 Jahre das Wachstum abgesetzt. Und ja, deswegen komme ich auf diesen Wert.
Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, Michael, für deine Meinung zu The Trade Desk. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder.
Sehr gerne, Kolja.
Okay, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch jetzt eine richtig erfolgreiche Zeit. Hört wie immer regelmäßig in den Aktien mit Kopf Podcast rein, denn hier werden immer wieder neue Aktien besprochen, immer wieder neue Gäste auch vorgestellt. Bald werden wir wieder mal ein paar rechtliche Themen hier besprechen auch. Das wird ganz interessant, weil einige Anleger versuchen ja gerade bei Wirecard durch eine Sammelklage ihr Geld zurückzubekommen oder zumindest eine Teilentschädigung zu erhalten. Und da werden wir uns so ein bisschen auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Okay, Leute, also bleibt wie immer diversifiziert, bleibt gut gelaunt. Wir sehen uns am Strand. Rationale Grüße. Ciao, ciao.